Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Jumpscare FM. Heute wollen wir über den vermeintlich besten Videospiel, Film und auch Horrorfilm sprechen, nämlich Silent Hill und alles, was Silent Hill die Filmserie zu bieten hat. Ob er uns gefallen hat oder mehr, das erfahrt ihr nach unserem Intro.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Ich muss ja sagen, ich finde das mega geil. Ich habe jetzt hier ein neues Tool ausprobiert, habe das Intro live eingespielt und alle freuen sich. Markus ist happy, Jen ist happy, wir sind alle happy.
Es fühlt sich an, als wären wir Profis. Es ist unfassbar.
Und das Lustige ist, ich kenne dieses Tool schon seit Ewigkeiten, wo meine Freundin einen Podcast mit ihren zwei Freundinnen hat, die aus der ganzen Welt irgendwo verteilt sind. Die eine in China, die andere in, weiß was ich, Malaysia. Und dann quatschen die über dieses Tool. Und ich bin jetzt erst heute, 5 Sekunden, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, auf die Idee gekommen, hey, warum benutzen wir das nicht einfach?
Machen Sie einen Podcast über das Podcast-Tool?
Nein, Sie sprechen über die Lust, Liebe und Lokomotiv-TV.
Okay, dann passt ja das neue Tool sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt.
Ich habe auch keine Ahnung. Nein, wir benutzen tatsächlich jetzt endlich mal so ein Podcaster-Tool, was ich ganz cool finde, weil man halt auch in der Post-Production da viel machen kann. Und genau, da muss ich irgendwie, weil gerade letztes Mal hat es mich ein bisschen aufgeregt, dass ich so leise war in der letzten Ausgabe. Und das hat mich sehr genervt und das kann man hier wesentlich besser und anders gestalten. Aber das soll euch ja natürlich nur am Rande tangieren. Genau. Ich habe ja schon angekündigt, wir sprechen heute, und wie es der Titel verrät, über Silent Hill, den ersten und den zweiten Film. Und das ist eigentlich auch sehr trefflich oder sehr zeitlich passend, denn vor wenigen Tagen ist, ungeachtet dessen, wir haben das, also muss man das sagen, wir haben dieses Thema festgelegt, da wussten wir nicht, dass der Trailer dazu kommt. Aber es wurde tatsächlich der Trailer zum dritten Film Return to Silent Hill veröffentlicht, der ja komplett auf dem zweiten Teil der Spielserie basiert und ich habe da richtig Bock drauf. Habt ihr den schon gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich war zu Beginn etwas skeptisch, wie wahrscheinlich alle Silent Hill Fans, als wir die ersten Production-Bilder gesehen haben. Aber jetzt nach dem Trailer bin ich doch etwas besserer Meinung. Ich lasse mich gerne überraschen und ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Und werde auch definitiv ins Kino fallen, um den zu sehen.
Mhm. Boah, Leute, ich habe ehrlich gesagt den Trailer noch nicht gesehen, weil ich mich nicht spoilern wollte.
Ja, also das Ding ist, kurze Frage, hast du Silent Hill 2 jemals gespielt?
Das Remake. Ja.
Ja, das hast du gespielt. Ja, gut, dann kannst du dich auch nicht spoilern. Weil der dritte Teil, also Return to Silent Hill, basiert komplett auf Silent Hill 2. Und alles, was du im Trailer siehst, kennst du halt aus dem Spiel tatsächlich.
Okay, perfekt. Dann kann ich ihn mir bedenkenlos angucken. Perfekt, super.
Ja. Ich hoffe mal, also zum Beispiel, es gibt ein paar Stellen, wo ich echt gedacht habe, okay, das kenne ich aus dem Spiel, das kenne ich aus dem Spiel. Ein paar Sachen haben sie wahrscheinlich angepasst, einfach der Cinematografie wegen. Weil du kannst nicht alles aus dem Spiel 1:1 übersetzen. Aber ich freue mich megamäßig wieder auf so ein Wiedersehen mit dem Pyramid Head, mit dem Red Pyramid Thing, mit Mary, mit Lucas, mit den ganzen. Also ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und freue mich sehr, weil Silent Hill 2 ist seit Jahren bei mir Platz Nummer 2 der besten Videospiele aller Zeiten.
Oh ja, mit Abstand. Also es ist, Silent Hill 2 ist und bleibt das beste Horrorspiel, das jemals gemacht wurde. Und der zweite Teil, also das Remake hat das nochmal geschlagen, meiner Meinung nach. Und ja, also wirklich, als ich die Bilder gesehen habe von jetzt Eddie und Laura und Maria, Mary, und ich habe ich mir auch gedacht, ach geil, endlich. Ah, und was ich auch ganz cool finde, der Trailer verrät, dass ein bisschen Backstory noch erzählt wird, so aus dem Leben von Mary und James.
Ja, sehr gut. Das ist allein diese Szene, wie sie halt wirklich in diesem Café sitzen und wenn es halt wirklich, wenn es nur ein Flashback ist, ja. Aber das zeigt halt zumindest, dass halt wirklich dieses Paar einen Bezug zu Silent Hill haben. Ja. Hat. Und das freut mich immens, weil ich das auch sehr, sehr, sehr gerne sehe, weil halt jeder, wirklich jeder Fan da draußen hat geschrien, hey, lass uns jetzt endlich mal lass uns endlich Silent Hill 2 verfilmen. Das Spiel ist doch geil, es hat eine fantastische Story. Es wäre doch dumm, wenn man es nicht machen würde.
Das stimmt wohl.
Hat aber jetzt halt auch nur irgendwie 20 Jahre gedauert nach dem ersten Teil.
Ja, hat's. Aber viele sehen es halt auch ein bisschen skeptisch und da gehöre ich auch dazu, denn Silent Hill 2 hat eigentlich eine Story, die sich ja so nach und nach durch Emotionen irgendwie entwickelt. Das ist ja sehr viel psychologischer Horror. Mhm. Wie gut sie das im Film rüberbringen können, ist fraglich, aber ich meine, ein der Silent Hill 2 Remake hat es ja auch sehr gut gemacht, indem zum Beispiel mit einem überragenden Sounddesign gearbeitet wurde oder so.
Akira Yamaoka.
Genau, der ja auch am Film mitarbeitet.
Genau, aber da kommen wir gleich dazu, denn bevor wir uns jetzt vollends in Silent Hill versteifen, würde ich euch natürlich wie immer die glorreiche goldene Frage stellen. Was lief denn bei euch zuletzt auf dem Fernsehbildschirm oder dem Handy oder dem Notebook oder dem Tablet oder was auch immer oder in der Badewanne auf einem Miniscreen? Was habt ihr euch zuletzt angeguckt?
Ja, Leute, ich fange mal an, weil tatsächlich ist bei mir gar nichts gelaufen auf dem Bildschirm. Ich war nämlich unterwegs auf der Dutch Comic Con am Wochenende, ihr Lieben. Es war ein Fest, aber leider habe ich nichts Spannendes entsprechend geschaut, gesehen, gar nichts.
Hast du mir was
Meine
mitgebracht?
Füße tun weh. Ja, nein, tatsächlich nicht. Hm. Ich hatte, muss ich sagen, auch nur einen Rucksack dabei, weil es ein Tagestrip war. Also, ja, Fly-In. Dann nächster Tag
der Klassiker.
Ja, da passt leider nicht so viel rein, ne? Vor allem im Winter, wenn man zwei dicke Pullis dabei hat, da ist der Rucksack voll.
Aber wir haben ja festgestellt, du bist ja ein Sith, ne? Markus, wir haben ja festgestellt,
ja,
du bist ein Sith.
Ja, also es war Zufall, es tut mir leid, aber Instagram hat dich entlarvt.
Die Regel der zwei.
Ja, das stimmt. Ja, aber tatsächlich
Schau mehr Filme, Mann. Wir reden hier über Horrorfilme. Schau mehr Filme. Ich gebe dir mal eine Schauaufgabe nächstes Mal.
Oh
ja,
okay. Jen,
du kriegst jetzt Schauaufgaben. Ja.
Eine Schauer oder Schau? Oder beide?
Eine schauderhafte Schauaufgabe.
Schauderhafte Schau. Okay. Ja, fair enough. Mhm. Bin gespannt. Okay, sucht euch beide mal einen guten Film raus. Also jeweils einen.
Oh, willst du so richtig kotzen oder hättest du gern noch irgendwas mit Niveau?
Boah.
Niveau ist keine Handcreme, meine Liebe.
Ja, ja. Ihr könnt euch auch gerne abstimmen, aber gebt mir einfach so zwei Filme. Der eine
okay.
kann ja scheiße sein, der andere kann gut sein.
Nö,
so ein bisschen
nö, ich geb dir sowas richtig Hässliches.
Boah,
so.
Okay.
Na gut, aber Markus, dann enttäuschst du mich bitte nicht. Sag mir doch, was du irgendwas
Markus.
Zuletzt gesehen hast. König Markus.
Also, ich enttäusche dich nicht. Ich habe nämlich vor zwei Tagen Hellraiser Inferno geschaut.
Schon wieder?
Oh.
Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal schon über Hellraiser gesprochen.
Wir nennen es einfach doch Hellraiser FM, ich sag's dir.
Radio.
Ja, genau.
Ja, genau, das Hellraiser Radio.
Es tut mir ja leid, dass diese Reihe 8 Filme hat. Oder
es tut dir, hör mal zu, es tut dir gar nicht leid.
Ja,
ich glaube, das ist so ein Rewatch-Ding, weißt du, du fängst beim ersten an, guckst bis zum achten und dann fängst du wieder beim ersten an.
Ja, genau, also Markus, seit er geboren ist, guckt dir nur Hellraiser 1 bis 8 immer wieder durch, einmal die Woche, jeden Tag die Woche ein und einmal zwei Filme.
Ich so ungefähr. Nee, aber ich habe jetzt Hellraiser Inferno hatte ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Und ich wollte eigentlich den vierten schauen, aber den kann man in Deutschland nirgends schauen, irgendwie. Es gibt keine Streaming-Plattform, die den hat. Ich habe keinen DVD-Player, also kann ich diesen Film nicht schauen.
Hast du keine PlayStation?
Doch, aber da gibt's den nicht. Aber da ist kein Laufwerk, ich habe die digitale Version.
Nein!
Also First World Problems, ne?
Ja.
Voll.
Genau, den habe ich geguckt und ich dachte mir bis 70% des Filmes, was zur Hölle sehe ich hier? Was ist das für ein Dreck? Und
ist das der Online?
Nee, das ist der mit dem Polizisten, der.
Oh Gott, Tim. Weißt du was? Weißt du was? Wir machen das jetzt hier fest. Du hörst jetzt auf, darüber zu sprechen.
Okay.
Und wir machen in den nächsten 2-3 Folgen, fangen wir an mit den Hellraiser-Filmen.
Oh ja, wir können die ja nach und nach machen. Es gibt ja, 8.
Wir machen pro Film eine Folge und am Ende gibt es dann, irgendwann mache ich dann so den Super-Cut, das sind dann alle 8 Besprechungen am Stück zusammengeschnitten, weil das werde ich nämlich, das habe ich nämlich auch vor, zu Ding zu machen. zu Saw. Wenn wir Saw besprechen, werden wir vielleicht ein, zwei, drei Filme zusammenfassen. Und dann kommt das nächste. Und dann am Ende des Tages werde ich dann wirklich mal so den Saw-Supercut, wo alle 1 bis 10 Filme besprochen werden, plus Spinal und Jigsaw. Und dann den Saw, den Scream-Supercut, wo wir 1 bis 7 besprechen nächstes Jahr. Und ja, also da freut euch da draußen auf jeden Fall auf die Supercuts, aber wir werden auf jeden Fall jeden einzelnen Hellraiser-Film besprechen, separat, und dann werde ich eine große Podcast-Folge veröffentlichen, wo wirklich alle Besprechungen drin sind.
Ihr habt nichts
dann
vor,
lasst mich aber noch Content. Lass mich aber noch ein Wort zu dem Film sagen. Es war ein Fiebertraum.
Ein Fiebertraum, das waren aber 2 Wörter.
Zusammengeschrieben.
Also eine Fiebertraum.
Ja.
Okay. Ja gut, ich bin gespannt. Also ich weiß ja, dass die ja mit jeder erhöhten Zahl beschissener werden. Wobei ich sagen muss, das habe ich aber auch schon ein paar Mal erwähnt. Mir gefällt ja das Remake von 2022, 2023 gefällt mir tatsächlich sehr gut. Aber da freue ich mich dann drüber zu sprechen, wenn wir nach irgendwie 10 Stunden Hellraiser-Krümel da hinkommen irgendwann.
Das schaffen wir schon, irgendwann.
Das schaffen wir schon, sagt er.
Falls nicht einer an Altersschwäche vorher stirbt oder so.
Nee. Ja, also ich hab's jetzt festgelegt, wir machen vielleicht demnächst mal so eine Themenwochen Hellraiser.
Die Themenwoche.
Ja, die Themenwoche.
Los Wochos.
Wir nehmen einfach jeden Tag eine Episode auf. Dann
das
passt
können,
auch also,
ey, du, das können, passt. Wir gern, das können wir gerne machen, aber ich glaube, das passt in deinen Zeitplan nicht rein, Jen.
Ja, schwierig.
In Jen passt viel, aber nicht in den Zeitplan.
Ja.
Der Zeitplan
Pizza
passt
zum
nicht.
Beispiel.
Pizza, ich liebe ja Pizza, aber das wisst ihr alle.
Ey, wir müssen mal wieder Pizza essen gehen. Random Topic, ja.
Auf jeden Fall. Wir müssen ja, also das ist ja jedes Mal, haben wir irgendwelche Pläne. Wir müssen Pizza essen gehen. Letztes Mal habe ich gesagt, dass Markus, seine Freundin Lisa, ich und meine Freundin in Urlaub fliegen müssen. Und dann hast du gesagt, Jen, ja, ich will auch mit, dann kommst du auch mit, Niklas. Also es wird ein großer, schöner, feuchtfröhlicher Urlaub in Dublin, habe ich festgelegt.
Oder in Edinburgh.
Nein, in Dublin habe ich festgelegt.
Ja, aber Jen und ich kennen uns in Edinburgh aus.
Ja, ist richtig, aber ich habe entschieden.
Ach so.
Das ist richtig. Also meine Stimme wiegt 3 und ihr habt jeweils eine Stimme.
Hat er sich gerade fett genannt?
Ja, das habe ich.
Wir machen dann einfach Tagestrip nach Edinburgh.
Edinburgh.
Ja, genau, okay. Ja gut, also der Podcast verkommt gerade wirklich zu einem Horrorfilm an sich, also da mache ich es ganz kurz. Was habe ich denn zuletzt gesehen? The Keep hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich den angefangen habe zu schauen und bin nicht weitergekommen, weil der irgendwie bei mir komplett aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Ich habe mich wieder momentan so ein bisschen in die Welt der Speedruns fallen gelassen, falls es euch jemand was falls
sehr
euch das
schön.
Sagt. Klar, Jen, du bist ja Videospiel, du bist ja Videospielmensch, du kennst das ja. Und ich habe wieder angefangen, einfach mal wieder so lange Speedruns zu gucken. Also so Pokémon, Silver, Speedrun, Fire Red und sowas. Und ich mag das sehr gerne. Aber filmtechnisch oder serientechnisch muss ich euch tatsächlich ein bisschen enttäuschen. So der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, das war tatsächlich halt den letztes Mal erwähnten Chainsaw Man, Rees Arc, der mir sehr gefallen hat. Und der Soundtrack bei mir und meiner Freundin bis heute rauf und runter läuft.
Also mich enttäuschst du damit nicht? Also du enttäuschst nur mich damit, denn Jen ist nicht besser.
Ja, das ist richtig, das sag ich doch. Aber ey, immerhin hab ich Speedruns geschaut. Also, Jen hat ja nichts geguckt. Jen hat irgendwie aus dem Fenster geguckt beim Zugfahren.
Stormtroopern auf den Flugzeug. Hintern geschaut.
Meine ich, du fliegst sie auch noch nach in die Niederlande. Wo kommen wir denn da hin?
Ey, Fun Fact, das war sogar günstiger.
Das ist günstiger, das stimmt.
Ja, es ist günstiger, aber ist es auch besser?
Ja, schneller. Ja, okay, aber okay, ich muss kurz sagen, wenn wir Gameplay mit reinnehmen, dann habe ich tatsächlich auch was geguckt. Ich weiß nicht mehr, das war so ein Indie-Horror-Game, so ein Christmas. Ich habe mich eingekackt, wirklich. Also nicht wirklich, aber
im Flugzeug?
Ja.
Geil.
musste notlanden.
Ja, ja, sicher.
Dafür sind die Tüten da.
Oh Gott, im Himmel.
Ich habe mich immer gewundert.
Wir haben noch nicht mal angefangen.
Hilfe. Ja, war auf jeden Fall Knüller. Gutes Spiel. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Ich weiß nicht, ich glaube, das heißt
ja,
sogar
uns das mal.
Christmas.
Bitte sag mal, wie das heißt, ja.
Ja, ich muss
übrigens
mal nachgucken.
Übrigens an dieser Stelle dickes Shoutout an Markus, der uns hier einfach mal eine komplette Liste an Steam-Spiele zur Verfügung gestellt hat.
Oh, yo.
Ich hab den Key immer noch nicht eingelöst, aber dickes Danke dafür.
Ja, wie gesagt, tobt euch aus.
Genau, naja, muss man aber mal sagen, muss es mal honorieren, weil Freunde sind nicht, sollte man nicht für selbstverständlich nehmen. So, Genau. Aber was wir für selbstverständlich nehmen, ist das Topic oder das Thema, das wir heute besprechen, nämlich Silent Hill. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute über diesen Film sprechen. Oder die Filme, die zwei, die man ja gut zusammenfassen kann, auch wenn sie irgendwie miteinander gefühlt nichts, aber dann doch was zu tun haben. Also völlig absurd. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe damals, als der rauskam, das ist jetzt auch schon, wie gesagt, 20 Jahre her, der erste Film, war ich wirklich, da war ich 16 und dachte mir so, hey, was geht denn jetzt ab, so hier Silent Hill im Kino, das muss ja der krasseste Scheiß sein. War es tatsächlich dann nicht, hat aber einige coole Effekte gehabt. Ich sag nur Haut abreißen, das war schon sehr cool. Es wundert mich bis heute, dass der Film damals ab 16 freigegeben war oder bis heute ab 16 freigegeben ist. In Deutschland.
Das geht irgendwie auch komplett an mir vorbei, wie.
wie? Naja, es sind ja viele Monster drin. Also es ist jetzt nicht wirklich so dieses Mano.
Also der
aber
Pyramid Head ist zwar schon Monster,
ja,
ne? Aber
ja,
also, hear halt, me out.
Ja, okay.
Also da muss man aber auch direkt mal reinspringen und sagen, da merkt man stark, wie sich das in Deutschland geändert hat. Denn das Originalspiel Silent Hill 1, auf dem der Film ja basiert.
Nicht nur.
Ja, okay, also zum größten Teil. Also die Story ist zu 99% aus dem ersten Silent Hill, sagen wir mal.
Ja, wir kommen mal gleich dazu.
Genau, kommen wir gleich
sagen.
Dazu. Aber da gab es ja die Szene am Anfang, in dem man in der europäischen und deutschen Version von diesen Grey irgendwas angegriffen wird. Also die Szene, wo sie da runterkommt und dann kommen diese komischen Kinder. Das waren im japanischen Original und in der amerikanischen Fassung waren das eben Kinder.
Ja, auch in der Schule.
Auch in der Schule, genau. Und in der deutschen Fassung waren das dann irgendwelche komischen grauen Monster, weil sie keine Kinder darstellen wollten. Und jetzt sieht man diese Anfangsszene in diesem Film und denkt sich, what the fuck?
Ja, absolut. Also es hat mich, ich finde es halt sehr cool, dass der Film halt auch sehr detailgetreu an das an die Vorlage herangegangen ist, bis heute auch immer noch. Also ich kann den Film immer wieder gerne schauen und freue mich einfach megamäßig, dass der halt so aussieht, wie er aussieht und dass man halt auch wirklich beim Regisseur, weil den muss man jetzt unbedingt auch nennen, nämlich Christoph Gans, der unter anderem dafür bekannt ist, dass er den Pakt der Wölfe gemacht hat.
Ja.
Und Crying Freeman. Und Crying Freeman ist eine Anime-Verfilmung mit Mark Dacascos. Oder war es Mark Dacascos? Ja, mit Mark Dacascos in der Hauptrolle. Ist ein guter Anime, kann ich übrigens empfehlen. Gibt es auch eine coole Anime-Serie dazu. Mir ist er halt hauptsächlich wegen der der Pakt der Wölfe oder Brotherhood of the Wolf im Gedächtnis geblieben. Und dann halt durch die Arbeit an Silent Hill. Und er hat tatsächlich lustigerweise seither auch nur einen Film gemacht. Und das war nämlich die Beauty and Beast-Verfilmung, die aber nicht von Disney kam. La Belle et la Bête. Et la Bête.
Ich wusste, also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Gans Filmografie gar nicht so bewandert.
Ist wirklich nicht groß tatsächlich.
Aber ich habe seine Spiele gespielt, die er als Producer und Writer gemacht hat. Zum Beispiel die Onimusha-Teile. An denen hat er mitgearbeitet.
Okay, krass. Stimmt, das sehe ich hier gerade zum allerersten Mal. Ja, das ist ja natürlich auch ziemlich geil.
Ja, und deswegen hat er auch am zweiten Teil, aber da kommen wir dann beim zweiten Teil dazu. Also, ich denke, da kommen wir noch mal dazu, dann, wenn wir den zweiten Film besprechen.
Ja, da können wir gleich mal sprechen. Aber Christoph Gans, also du merkst halt, dass er halt auch wirklich Bock hatte auf diese Thematik. Sehr vieles innerhalb von Silent Hill strotzt ja oder riecht ja förmlich nach der Videospielvorlage. Und da mal die Frage an euch beide, gerne auch mal an dich, Jen, zuerst, weil ich war mir jetzt nicht sicher, wir haben ja drüber gesprochen, hey, wir gucken uns meistens immer den Film im Vorfeld so der Podcast-Aufnahme nochmal an. Da hast du auch geschrieben, ja, cool, dann kannst du dir den Film heute nochmal reinziehen, Jen. Hast du den eigentlich vorher schon mal gesehen gehabt?
Den ersten, ja.
Okay.
Den zweiten, nein.
Weißt du noch, wie dein Ersteindruck damals gewesen ist?
Ich fand den übelst geil.
Okay, also du warst direkt von vornherein Feuer und Flamme.
Ja, voll. Ich weiß nicht, ich fand auch das ganze Konzept nice. Ja, ja. Ich habe auch tatsächlich den ersten Silent Hill nicht gespielt. Mhm. Also ich habe nur den Film gesehen.
Hast du zufällig Silent Hill Shattered Memories gespielt?
Nee, das Einzige, was ich wirklich gespielt habe, ist das Remake vom zweiten.
Was ja auch sehr gut ist tatsächlich.
That's it tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen als Gamer. Ich weiß gar nicht, warum das so krass an mir vorbeigegangen ist. Ich kann es euch nicht sagen, weil der Film war geil. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm.
Ich kann es voll verstehen, dass es an dir vorbeigegangen ist, denn die Spiele sind recht alt und sie sind halt auch wirklich alt. Das muss man ganz einfach sagen. Die original Silent Hill Spiele, sie waren innovativ, sie waren zugänglicher als die Resident Evil Spiele, aber trotzdem sind sie altbacken in vielerlei Hinsicht.
Also, wann kam dann der erste nochmal? 1999
oder so? Ja. Das geht noch. Also, wenn du überlegst, wann kam Resident Evil raus? 96?
98, oder?
98? Nee, war nicht der zweite Teil 98?
Auf jeden Fall schon länger her.
Wir haben doch Internet, Freunde.
Google.
96.
Sag ich doch, 96 kam der erste raus. Und 98 war der zweite Teil, ne?
Ja.
Ha, siehst du mal. Trust your Flori, der weiß, was bei Resident Evil Sache ist. So, nee, und ich verstehe das tatsächlich. Und es wurde ja auch lange Zeit dann so behandelt. Okay, Silent Hill, als es aus dem Markt kam, hat man erstmal gedacht, okay, was ist das? Und dann hat man festgestellt, okay, cool. Das ist ja sozusagen die psychologische Antwort auf den Jumpscare-Horror, den man bei Resident Evil lebt. Haut der schon wieder hier gegen diesen Zaun.
Mach dein Setup nicht kaputt, bitte.
Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil wir haben auch, bevor wir den Podcast gestartet haben, darüber gesprochen haben, dass halt Silent Hill, der Film oder Silent Hill als Produkt eher ein psychologischem Horror-Genre zuzuordnen ist, während halt das große Gegenstück, weil ganz ehrlich, jeder von euch hat schon mal Resident Evil gegenüber Silent Hill hingestellt, wenn man was mit Videospielen anfangen kann. Das könnt ihr mir nicht erzählen.
Okay, wer ist Team Silent Hill und wer von euch ist Team Resident Evil?
Ach, das ist so schwierig.
Boah, ich bin zu 1000% Team Silent Hill.
Ich liebe sie beide gleichermaßen, sind alles meine Kinder. ich muss da von Spiel zu Spiel denken. Zum Beispiel Silent Hill 2 ist ganz klar in der gesamten Reihe das beste, also Silent Hill und Resident Evil zusammen das beste Spiel. Aber auf der anderen Seite, das Original, das Remake von Resident Evil 1 auf dem GameCube ist absolut großartig, fantastisch. Das spiele ich bis heute immer wieder gern. Und die Remakes von 2 und 3 sind auch obergrandios und Resident Evil 2 ist halt auch ein Meilenstein in der Videospielgeschichte. So. Und Teil 7 speedrun ich sogar. Also Resident Evil Teil 7, da marschiere ich da durch. Im Endeffekt. Also, ja, das ist. Ja, dementsprechend. Also, ja, wie gesagt, ich liebe beide gleichermaßen, nur halt manche halt mehr als andere.
Ja, ich muss bei der Resident Evil-Reihe muss ich immer so ein bisschen differenzieren zwischen den alten, den Originalspielen und dann dem Break, den es nach Resident Evil 6 gab.
Vier war es schon. Ganz ehrlich.
Genau, ja, okay. Also die ersten drei, dann vier und ja.
Weil Resident Evil 4 ist für mich schon die Call of Duty-Fizierung des Genres. Der Serie gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, Jojo. Ja,
obwohl ich Resident Evil 4,
Alter,
bin
ich
ehrlich.
Das ist eines der bestbewertesten Spiele aller Zeiten. Aber ich finde es
für
fürchterlich.
Den Resident Evil Teil.
Ich finde es fürchterlich, weil das halt einfach nicht mehr mit dem Resident Evil. Okay, komm, wir schweifen ab. Das ist wirklich ein Thema, wenn wir über die Resident Evil Filme sprechen, die wir übrigens auch mal in diesem Podcast behandeln werden.
Riesige Box.
Auf die ich richtig Bock habe, weil die einfach so scheiße sind. Aber gut, wir reden heute nicht über Scheiße, sondern wir reden heute über gute Sachen, denn ich bin der Meinung, dass Silent Hill wirklich, das habe ich am Anfang ja schon erwähnt, eine der besten, wenn nicht vielleicht sogar die beste Videospielverfilmung aller Zeiten ist. Okay, gut. Realverfilmung, weil Mario ist halt schon echt gut, kann man nicht sagen.
Man muss aber auch sagen, da hast du die Bar nicht sehr hoch gesetzt.
Ja, na, es gibt ja schon ein paar. Okay, gut, stimmt. Also, wenn ich mir die ganzen Uwe Boll-Filme angucke.
Ja, exakt. An die habe ich auch. Far Cry, Alone in the Dark.
Ich freue mich schon so sehr, wenn wir hier über Uwe Boll-Horrorfilme, Videospiele sprechen. House of the Dead, dann werd ich auf jeden Fall Tim einladen. Also hier, Hobby, Grüße gehen übrigens raus.
Ja.
Weil mit Tim habe ich ja auch mal. Habe ich auch einen Podcast und haben ja unser längster Podcast, das waren, glaube ich, 5 Stunden, haben wir über Videospielverfilmungen gesprochen und mindestens 2 Stunden davon über Uwe Boll-Verfilmungen.
Stark. Das muss ich mir noch anhören.
Kann ich dir mal gerne schicken. Nee, aber, Hobby, wenn du das hörst, du bist hiermit eingeladen. Und da freue ich mich sehr drauf, über House of the Dead und so Zeug zu reden, weil das sind wirklich. Also, das ist wirklich Scheiße par excellence. Aber geile Scheiße. Ach je. Nee, aber Silent Hill, kommen wir nochmal zurück zum Thema. Silent Hill, es tut mir leid. Wurde 2006 am 21. April in den USA veröffentlicht. Als Director hat, wie erwähnt, Christoph Gans agiert. Und Screenwriter hatten wir 3. Da hat Gans selbst, Roger Avery und Nicholas Boukrieff dran gearbeitet. Und es wurde von Konami produziert und über Sony Pictures und veröffentlicht. Ist eigentlich auch sehr lustig. Konami produziert für Sony. Genau.
Ja, so haben sie es doch auch bei den Spielen gemacht.
Ja, ja, genau. ich fand es nur witzig, dass, weißt du, diese Kombination miteinander. Aber genau, und Silent Hill 1 erzählt die Geschichte. Ich bin mal so frei und erzähle die mal kurz nach. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, aber ihn bitte, 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 Freunde, holt ihn unbedingt nach. Wir werden nämlich definitiv spoilern in diesem Podcast, damit ich das auch schon mal aus dem Weg geschafft habe. Erzählt im Endeffekt eine Geschichte, die nicht unendlich der ist, die man im ersten Spiel erlebt, der 1999 exklusiv für die PlayStation 1 erschienen ist, später dann in den Mitte der 2000er für die Wii in Form von Shattered Memories neu aufgelegt wurde. Anstatt einem männlichen Protagonisten, Harry Mason, folgen wir einer Frau, und zwar Cheryl da Silva, wenn ich sie recht im Kopf habe, die eine Tochter adoptiert hat, oder ein Mädchen adoptiert hat, die aus Silent Hill stammt. Und die Tochter hat aber jede Nacht oder halt des Nächtens Albträume, schlafwandelt, springt sich dabei fast um. Und die Lösung, die Cheryl darin sieht, irgendwie hier sich von diesen Albträumen zu befreien, besteht einfach darin, Silent Hill, den Ort, den das Kind immer wieder nennt, aufzusuchen. Entsprechend macht sie sich kurzerhand mit dem Kind auf, lässt ihren Mann, dargestellt von Sean Bean, übrigens zurück und ja, begibt sich nach Silent Hill, aber wie schon im Spiel erleidet sie kurz vor dem Eintreffen oder beziehungsweise der Ankunft in der Stadt einen Autounfall, den auch eine Polizistin begleitet hat, deren Name mir gerade nicht
Sybil Bennett.
Ja, genau, Sybil Bennett auch begleitet hat und Cheryl DeRosa aufwacht, ist ihre Tochter verschwunden. So, natürlich will sie sich auf die Suche nach ihr machen, gleicher Plot wie im Spiel, wird aber von der Polizisten aufgehalten, während die beiden dann aber plötzlich auf irgendeine komische, ganz galeertartig sich bewegende Kreatur treffen, die einfach mal so ein Stück Säure auf Sybil spuckt und ja, die sich einigermaßen ihre Haut erwehren kann, währenddessen Rose in die Stadt Silent Hill flüchtet, die offenbar irgendwie komplett auf links gedreht ist. Alles ist Nebel gehüllt, überall ist Asche, weil die Stadt an sich basiert auf einer Bergbauminenstadt, wie zum Beispiel, America?
Centralia heißt es.
Ja, Centralia, genau.
Vorbild.
Centralia, das heißt, es ist ein Untertagebrand, sprich, die Minen, die sich unter der Stadt befinden, die brennen einfach und die können nicht gelöscht werden. Ist tatsächlich auch bis heute ein wirkliches und echtes, eine echte Begebenheit. Also Centralia, wie Markus gerade schon erwähnt hat, die kann man auch sich begutachten oder kann man hingehen und dann steigt tatsächlich aus Rissen im Boden auch Dampf auf. Und das war so eine der Vorlagen für die Art und Weise, wie Silent Hill funktioniert. Und dann trifft sie auf die verschiedensten Kreaturen und ja, spätestens als dann eine Sirene erklingt, ist die Kacke so richtig am Dampfen und Silent Hill, wie wir es als ascheverhangenes düsteres Dörfchen kennengelernt haben, wandelt sich plötzlich so in Vorhof zur Hölle. Alles besteht aus Rost, alles wird dreckig, überall tauchen Monster auf und sie muss sich halt ihre Haut erwehren und dabei im besten Fall noch ihre Tochter wiederfinden. Und dann entspinnt sich eine Geschichte, die nicht unähnlich der Videospielvorlage ist, wie schon erwähnt, aber natürlich sich Freiheiten nimmt, um ein bisschen mehr an den Geschmack der Zuschauerschaft zu ja, sich anzupassen, weil das Spiel natürlich anders funktioniert als ein Film. Und ich muss trotz alledem sagen, dass mir der Film extrem gut gefallen hat. Er funktioniert auf verschiedenen Ebenen, er findet auf verschiedenen Ebenen statt, weil auch Cheryls Mann, also der dargestellt von Sean Bean, sich auf die Suche nach ihr begibt, auch in Silent Hill landet, aber in einer anderen Dimension sozusagen. Also es ist so ein multidimensionales Erlebnis, was wir hier aus verschiedenen Perspektiven erleben. Und natürlich darf auch der Horror und die blutigen Szenen nicht fehlen, indem einfach auch mal hier Pyramid Head auftaucht. Der muss man aber auch leider fairerweise sagen, in diesem Konstrukt nicht so ganz funktioniert, weil er hat ja natürlich seinen Sinn und Zweck, warum er überhaupt existiert. Und da muss man aber auch Silent Hill 2 dafür gespielt haben.
Der hat in Silent Hill 1 nichts zu suchen. Der hat in Silent Hill 3 nichts zu suchen. Der hat nur in Silent Hill 2 etwas zu suchen. Und das ist das große Manko der Filme, dass sie da tatsächlich viel verwurstelt haben, was irgendwie
aus
der Reihe kommt.
Ich verstehe das tatsächlich. Also ich verstehe es tatsächlich, warum man das gemacht hat, weil also Silent Hill, klar, du hast halt deine markanteste Figur, ist halt Pyramid Head. Der taucht ja nach Silent Hill 2, taucht ja ständig überall irgendwo auf. Du hast ihn ja auch in, ich glaube, Homecoming hast du ihn auch drin. Du hast ihn in Downpour, weiß ich es gar nicht, aber davor hast du ihn, glaube ich, auch noch in 4 drin, wenn ich mich recht entsinne. Also er ist so ein bisschen zur Maskotte, zum Maskottchen der Serie verkommen. Aber klar, wenn man nach der Story geht, hat er in dem Film oder auch in Silent Hill 1 nichts zu suchen.
Ja, und kurze Korrektur, die Dame heißt Rose da Silva.
Rose da Silva, Entschuldigung, was habe ich gesagt?
Cheryl da Silva, ja. Die Tochter ist Sharon.
Ja, so rum. Es tut mir leid, Freunde, es tut mir wirklich leid.
Aber das ist halt auch was, sie heißt Sharon, im Spiel heißt sie Cheryl.
Und die Tochter jetzt, ne?
Genau, die Tochter. Ja. Und sie heißen auch nicht das Silver, sondern im Spiel heißt die Familie Mason.
Ja, Harry Mason, habe ich ja gemeint.
Ja.
Harry
und im zweiten Film gibt es ja dazu diesen Fake-Nachnamen von der einen.
Genau, da haben sie es dann geändert, weil es so viel Kritik gab, ja.
Ja, ich fand aber tatsächlich, muss ich sagen, es sollte ja, was ich auch gehört habe, dass eigentlich es ein All-Female-Cast sein. Also der gesamte Film sollte nur aus Frauen-Schauspielern und Darstellern bestehen, aber es wurde anscheinend studioseitig entschieden, nee, wir brauchen da noch Männer drin. Was ich ein bisschen schade finde, weil tatsächlich habe ich auch schon mal selbst überlegt, mir so einen Fan-Cut anzufertigen, wo einfach nur die Szenen von Rose da Silva?
Ja.
Rose da Silva und ihren Abenteuern in Silent Hill einfach nur zu sehen sind. Und das ganze
Sidequest.
Ja, genau. Und das ganze Primborium, um Sean Bean einfach rauszuschneiden. Klar, das Ganze liefert natürlich auch entsprechende Hintergrundinformationen, die man so in der Geschichte von Rose nicht miterleben würde. Aber trotzdem hätte ich das sehr interessant gefunden.
Obwohl man sie wahrscheinlich auch erleben würde, denn am Ende erzählt Alessa ihr ja davon. Ja. Also man würde es schon erfahren, nur wahrscheinlich erst später. Also irgendwie würde es schon so weit kommen, denn Alessa macht ja diesen Recap, was in Silent Hill passiert ist. Aber es wäre sehr interessant mit einem All-Female-Cast, denn ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass jedes Silent Hill-Spiel eine feministische Story hat. Und dass das jedes Spiel einen Horror für eine Frau repräsentiert. Und ich bin nach Silent Hill F da noch mehr bestärkt drin.
Ja, Silent Hill F hatten wir mal wieder eine weibliche Hauptcharakter, was mich sehr gefreut hat nach Downpour.
Ja.
Ja, aber das ist echt ein spannender Punkt tatsächlich.
Wie viele Female-Charaktere hatten wir? Wir hatten ja tatsächlich nur in Silent Hill 2 Dreams irgendwas, als wir dann Mary gespielt haben. Und in 3
Born from a Wish,
danke. In 3 haben wir dann
Heather
gespielt. Heather Mason.
Ja.
Sorry, Spoiler. Aber ansonsten hatten wir bis F keinen weiblichen Charakter mehr.
Das stimmt.
4 war es jemand, Homecoming war es Alex irgendwas und in 6 war es der Knasti.
Ja. Das stimmt sehr, aber ich meine damit ja auch nicht, dass es weibliche Charaktere sein sollen, die den Horror halt erleben, auch, sondern es geht halt immer darum, dass Frauen irgendwas angetan wird. Oder dass Frauen einen Mist erleben müssen oder irgendwie in irgendwas reingezwängt werden, worauf sie gar keine Lust haben. Und das wird halt immer wieder durch diese Spiele erzählt.
Ja. Ja, vor allem in Silent Hill 2 ist ja auch der Auslöser, der Brief, den James erhält.
Ja, genau, da ist der Auslöser praktisch der Mord an einer Ehefrau.
Ja, gut, das war jetzt ein krasser Mega-Spoiler.
Also komm, das Spiel ist 20 Jahre alt.
Ja, nee, also das Spiel kam erst vor 2 Jahren wieder raus. Also von dem
der Remake kam vor 2 Jahren raus, ja.
Nee, aber Silent Hill 1, also mehrfach erwähnt, es orientiert sich sehr stark an der Vorlage. Es nimmt sich natürlich einige Freiheiten, aber mir persönlich hat es wirklich sehr gut gefallen. Mit Ausnahme halt, dass man halt wirklich als Hardcore-Fan sagt, okay, was hat der Pyramid Hitter zu suchen? Auch wenn er irgendwie schön die Haut von jemandem runterratscht.
Das war schon Banger.
Habt ihr denn persönliche Highlights aus dem Film?
Pyramid Head.
Ja.
Auch wenn er gefühlt 2 Sekunden Screentime hat und echt richtig unsinnig irgendwie da im Film ist, aber naja.
Ich muss sagen, ich habe mehrere Highlights in dem Film tatsächlich. Ich finde tatsächlich fast alle Otherworld-Szenen sind richtig gut dargestellt. Also die erste Szene mit den Grey Kids da oder Grey Children.
Oh. Darf ich kurz was einwerfen?
Natürlich.
Was mir da unfassbar gut gefallen hat, ist nicht nur die inhaltliche Treue zur Vorlage, sondern auch die Kamerafahrtumsetzung. Nämlich, wenn Rose da wirklich in diese Gasse reinläuft, ist die Kameraperspektive wie, also fast 1:1 ähnlich der Kameraperspektive aus dem Originalspiel. Das fand ich, wenn sie da um diesen Rollstuhl rumläuft und sowas, das fand ich sehr, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich merke, okay, Christoph Gorns, der hat die Spiele auch wirklich gespielt und der hat da Bock drauf.
Wir müssen vielleicht doch Video und dann so Side-by-Side Vergleich einbauen hier, Leute.
Gibt's ja tatsächlich.
Podcast, Video-Podcast.
Audio-Flick von Eddie.
Ja.
Ansonsten, also fast alle Otherworld-Szenen. Ich meine, der Hausmeister, wie hieß er, Larry oder was es war, auf der Toilette.
War auch großartig.
Wo sie ihm den Schlüssel aus dem Rachen holt und dann kommt sie in die Otherworld und auf einmal fängt er an, da rumzukrabbeln. Das war klasse. Die Pyramid Head-Szenen sind, obwohl er da nichts zu suchen hat, sind die gut gemacht. Besonders dann die letzte eben vor der Kirche. Das ist absolute Bombe. Ansonsten muss ich halt einfach sagen, das Highlight dieses Films ist wie in den Spielen oft auch einfach die Stadt selbst. In den Spielen wird die ja selbst zu so einer Art Protagonist. Ne?
Sie Silent ist der Hill Protagonist, ist, ja.
Genau. Und auch in diesem Film sind diese Szenen in der vernebelten Stadt halt so gut. Und man merkt richtig dieses Verlorensein. Aber das absolute Highlight an dem Film ist einfach die Originalmusik aus dem ersten Spiel, die durch den gesamten Film benutzt wird, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das Lied kennst du,
Aber es ist nicht nur der erste Film, man benutzt ja aus dem zweiten Teil auch, oder?
Ich glaube, Yamaoka hat, glaube ich, an beiden mitgearbeitet für die Musik und
macht jetzt auch beim dritten wieder mit, muss man sagen.
Genau, macht jetzt auch beim nächsten Teil, beim nächsten Film wieder mit, aber das ist so gut. Allein die Opening-Scene, dieses Opening-Theme, das ja original aus dem Spiel ist, wo es praktisch genauso anfängt wie im Film, das ist so gut.
Ich habe mir lustigerweise auch mit aufgeschrieben, als Punkt, als Notiz, Anführungszeichen, wie die Parallelwelt dargestellt wird, ist richtig nice.
Bei dir ist alles nice.
Ja, ich kann dir auf jeden Fall recht geben, Markus. Ich fand's auch so geil. Auch wie die dann zerfällt, wenn halt die Dunkelheit dann kommt, wie das alles so auseinanderfällt einfach. Das ist so
Das war im Spiel damals ein großes Problem, das darzustellen, weil die PlayStation 1, sie hatte ja nur begrenzte Power. Ja. Und die haben das ja dadurch durch andere Locations gemacht, dass man dann irgendwie nur durch eine Tür gegangen ist oder einen langen Gang entlang gelaufen ist. Und am Ende hat sich alles verändert. Und das jetzt aber, diese visuellen Effekte, die waren wirklich absolut Bombe. Wie dann der Putz von den Wänden rieselt und dann kommt dieses Gitternetz darunter hinaus und alles. Und auf einmal hast du diese Scraping-Sounds im Hintergrund die ganze Zeit. Das war so gut gemacht. Also wirklich.
Das war übrigens auch der Grund, also diese Art und Weise, wie halt dieser Weltenwechsel dargestellt wurde, war so gut, dass Konami tatsächlich es übernommen hat. Es kam ja danach, wenn ich mich recht entsinne, jetzt möchte ich nicht lügen, Homecoming raus, glaube ich, nach dem Film.
Ja.
Und da hat man halt gemerkt, okay, wenn da wirklich Silent Hill wenn sich die Welt verwandelt, dann hat man sich eindeutig von dem Film inspirieren lassen, wenn halt wirklich so dieser Lack abblättert und darunter nur dieser Rost und dieser Stacheldraht zum Vorschein kommt. Das hast du davor nicht gehabt. Weil Silent Hill an sich, du hast zwar diese düstere Welt gehabt, aber es war dann eher so, dass alles ins Dunkle versinkt, wie beim Das war auch nämlich so der Punkt. Beim ersten Mal, wenn die Welt ins Dunkle abtaucht, geht ja diese Alarmsirene los.
Ja.
Und dann wird ja alles dunkel. Also es wird alles so wie eine Schwarzblende im Endeffekt. Eine ganz langsame Schwarzblende. Und erst später ist es ja dann so, dass sich wirklich die Welt so, dieser Rost halt abblättert und man halt von einem Moment auf den anderen in dieser Höllenversion von Silent Hill steht. Und das hat sich dann später halt auch in den Videospielen niedergeschlagen.
Was ist ganz gut gemacht, ey.
So eine gegenseitige Befruchtung, muss man sagen.
Bis auf diese erste Kamerafahrt, die du schon angesprochen hast, als man mit Harry in diese Gasse reingeht, weil man eben Cheryl sucht. Hm. Und da haben sie es halt mit Kamerawinkeln gemacht und einfach die Texturen verändert. Und das war ja auch so gut, dass es dann immer düsterer wurde und dann gingen die Sirenen los und so weiter. Also das war schon ikonisch. Und diese Wechsel haben sie in beiden Medien sehr gut hinbekommen, finde ich.
Ja, genau. Origins und Homecoming kamen nach dem Film raus. Der Film war 2006 veröffentlicht worden und Origins 2007 und Homecoming 2008. Und da merkst du es halt dann direkt, so im Endeffekt.
Ich fand übrigens auch die Szene richtig gut, wo sie nur das Feuerzeug als Lichtquelle benutzt hat. Das war sehr am Anfang.
Mhm.
Das war so krass atmosphärisch. Auch richtig, richtig geil. Also Das habe ich gefühlt.
Ja, es ist, also ich habe tatsächlich, und ja, da kann ich nicht anders sagen, für mich hat sich der Film einfach angefühlt wie ein Videospiel-Horrorspiel, so im Endeffekt. Weil du halt manche Situationen, wie du gerade schon sagst, du hast halt wirklich nur dieses Feuerzeug. Du musst vor den Leuten wegrennen, vor denen du keine Ahnung hast, wer sind die denn? Warum ist da ein Vogel dabei, so im Endeffekt? Oder wenn dann Markus, hat ja vorhin auch den Hausmeister erwähnt, da holt sie sich den Schlüssel raus aus dem Rachen von dem, der halt wirklich so wie so eine in Maschendrahtzaun gewickelt, in komplett abgewinkelter Haltung auf einer Schultoilette sich befindet. Und dann irgendwie wenige Minuten später gibt es den Weltenwechsel und er fängt da an, sich zu bewegen. Was übrigens an dieser Stelle auch nochmal ganz großes Lob, das sind halt echte Menschen. Das war jetzt nicht CGI, klar, es wurde vielleicht ein bisschen nachgeholfen, aber das sind echte Menschen, die sich da so verbiegen können und dann halt da aus dieser Toilette rausgekrochen kommt. Oder auch später dann bei den sexy Krankenschwestern. Oder Krankenschwestern im Endeffekt, die halt übertrieben aufreizend dargestellt wurden, was halt auch wieder in Silent Hill 2 einen Grund hat. Aber das sind ja alles echte Schauspieler, die sich halt durch, oder echte Performance-Künstler, die es gelernt haben oder sich beigebracht wurde, entsprechend ruckartig und so zu bewegen, als würde es halt ein Body-Horror entstammen. Und das fand ich halt richtig, richtig geil.
Die Krankenschwestern sind auch einer meiner großen Kritikpunkte. Die haben im ersten Teil nichts zu suchen, bis auf eine Krankenschwester.
Ja, aber die taucht ja auch wirklich, also da musst du wirklich genau hingucken, weil ansonsten ist nach einer Minute das Ding, ist sie weg.
Genau, und das ist eine der tragischsten Personen in diesem Spiel. Man fühlt richtig mit ihr und wenn dann...
Alice, ne?
Das ist doch die bei ihr da am Bett eigentlich stand, ne?
Genau, die ich glaube im Film heißt sie einfach nur Red Nurse.
Aber ja. Es ist Alice, ne?
Ja. Ich glaube, sie heißt Alice.
Ja.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie sie heißt. Aber die war so... das war so tragisch, weil sie ja im Spiel in diese Drogensucht reingebracht wurde durch den...
Ah, Lisa, Entschuldigung. Lisa,
genau, Lisa. Durch den Direktor des Krankenhauses. Und der ja dann da seine Drogen verkauft hat und alles Mögliche. Und dann eben zusammengebrochen ist, weil sie sich um Alessa kümmern musste. Und dann am Ende rauskommt, ey, sie ist ja schon tot. Sie ist praktisch nur noch als Geist in dieser Stadt übrig und findet das dann heraus, weil sie ihr eigenes Tagebuch liest und stirbt dann noch mal vor Harry, wenn ihr dann auf einmal das Blut übers Gesicht läuft. Das ist so ein guter Charakter und die ist im Film so untergegangen. Man sieht sie halt wirklich 10 Sekunden.
Und ich muss auch gestehen, ich habe das erste Spiel nicht gespielt. Ich habe mich auch die ganze Zeit, nachdem ich den Film gesehen habe, gefragt, so, was das jetzt sollte da mit ihr. Weil die stand halt einfach da nur im Raum in dem Film, hat genau. Halt nichts gemacht. Und ich dachte mir so,
das war nur so ein Fanservice, die da noch mit reinzubringen, weil sie hatte in der Story des Filmes nichts zu suchen. Da hat sie nicht reingepasst.
Das ist traurig, ja.
Aber wir werden sie wahrscheinlich im Remake des ersten Spiels sehen, der ja auch gerade in Produktion ist.
Bei Blooper Team, die auch das Remake zu Silent Hill 2 gemacht haben.
Genau.
Ja. Ja, für mich, ich muss sagen, habt ihr denn so persönliche, sag ich mal, Easter Egg-Favorites? Weil es gibt ja sehr viele Easter Eggs in diesem Film.
Ich glaube, mein persönliches, ich meine, das wäre jetzt im ersten Film noch gewesen, wo irgendwo auch Cheryl an der Wand oder so gestanden hatte. Oder war das im zweiten schon? Also Cheryl, weil die eine ja nicht Cheryl heißt, sondern Sharon. Sharon?
Ja, genau, sie heißt Sharon und
das mich immer noch. Cheryl. Genau, und das war ja irgendwie so ein Mini-Easter Egg, aber das fand ich schon stark. Warum auch immer sie nicht Cheryl genannt wurde, I don't know.
Puh, schwer. Ich weiß nicht, für mich war der ganze Film irgendwie ein Easter Egg. hab ich so das Gefühl. Denn es erzählt halt eine andere Geschichte. Also natürlich, sie ist daran angelehnt, aber...
Okay, pass auf, da erzähle ich euch mein Lieblings-Easter Egg. Es gab ja diese Szene, in der die Frauenvereinigung oder hier diese Kirchenleute, die.
The Order.
Diese
Kultisten.
Ja, die Kultisten oder was auch immer, die ja dann die Möglichkeit, also die dann Rose die Möglichkeit geben, zu der vermissten Tochter, beziehungsweise der Entität, die ihre Tochter darstellt, zu folgen, indem sie in einen Aufzug steigt und dann in einem von dem Bösen beherbergten, ja, Untergeschoss eines Hotels, glaube ich, war das, sich zurechtfinden muss. Und dafür lernt sie ja diese, diesen Ding auswendig, diesen Weg, den sie gehen muss.
Ah, ja, left, left, right, ja.
Den sie gehen muss. Und das ist im Endeffekt der Konami-Cheat-Code. Links, links, rechts, rechts, oben, unten, BA, BA, so im Endeffekt.
Und das stimmt, das war sehr stark.
Das war ziemlich cool.
Ich bin ehrlich, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, natürlich, das ist halt, das ist so, weil sie sagt also, okay, ich muss links gehen, dann gehe ich wieder rechts, dann gehe ich hoch, dann gehe ich runter, dann gehe ich wieder hoch, dann gehe ich wieder runter, dann muss ich die B-Tür nehmen und dann gehe ich durch die A-Tür, so im Endeffekt. Also wenn du das nicht weißt, dann woher sollst du es auch wissen, so im Endeffekt?
Schande über mein Haupt, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ich muss den Film noch mal schauen.
Na, es sind halt so kleine Dinge, so im Endeffekt. Es sind nur die kleinen Dinge, das passt schon.
Ich dachte jetzt, du meinst Easter Eggs of Resident Evil, auf Silent Hill bezogen.
Das war ja der Konami-Cheatcode, das gilt ja.
Ja, okay, stimmt, das zählt, das ist ja Konami. Ich weiß nicht, ich fand's ganz... Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg. Nee, das ist nicht mal ein Easter Egg. Die Musik, als sie in dem Café aufwacht, das ist kein Easter Egg.
Red Ball of Fire, der einzige lizenzierte Song, der nicht aus Yamaokas Feder stammt.
Ja, genau. Das fand ich klasse, als das auf einmal lief. Das war super. Ja, und ansonsten, Easter Egg, ich finde es gut, dass sie Laurie Holden als Sybil Bennett gecastet haben. Die hatte Erfahrung damit, Zombies zu erschießen, und jetzt erschießt sie kopflose Wesen, die Säure spucken. Ist klasse,
still
weil
counts, ja.
Laurie Holden, ich bin ein Fan von ihr seit The Walking Dead. Und die war halt auch einfach klasse. Sybil Bennett, eine der besten Female Character aller Zeiten in irgendeinem Videospiel.
Leider zu wenig Screentime.
Ja, das stimmt.
Ja, also es war ein sehr fantastischer Film. Markus, magst du uns noch eine Prediction, ein Verdict geben von dem Film? Wie das Ende überhaupt ausgeht, worum es denn eigentlich am Ende ging?
Jetzt so als Meta-Story, oder?
Nee, einfach generell, weil wir müssen ja dann auch zum zweiten kommen. Wir haben gesagt, wir reden ja heute noch über den zweiten.
Hau den Spoiler raus, Markus, hau ihn raus.
Naja, es gibt eine Grillparty.
Das ist so fies, Alter.
Ja.
Das ist so fies.
Das war eine harte Szene, da bin ich ehrlich. Da dachte ich mir auch so, warum?
Allein als ich diese Szene gedacht habe, what the fuck, warum ist der ab 16? Ja. Da wird jemand am lebendigen Leib verbrannt. So.
Ja, und dann auch, wie Alessa dann in ihrem kranken Bett auf dem Stacheldraht in der Kirche hochfährt.
Alter, dieser Stacheldraht in den Rock rein, Beine spreizen, Alter.
Genau.
Das war schon
dann
Terrifier-Niveau.
Ja, dann wird da eben diese SM-Geschichte mit der Dame getrieben, die da irgendwie 3 Meter Stacheldraht schluckt, und zwar nicht durch den Mund. Das war unfassbar. Also ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, top. Ja, also
es waren gute Gewaltspitzen, muss man sagen. Also das war auch so ein bisschen ein befriedigendes Ende, aber das richtige Ende kam ja danach dann, was mich so ein bisschen abgefuckt hat so.
Ja, genau. Also als ich den Film fertig gesehen hatte, dachte ich mir auch, was zur Hölle ist das für ein Ende? Und
wie?
Sind sie jetzt noch in Silent Hill oder
ja, so
hey,
ein
Leute,
bisschen.
Das war so ein richtiges Inception-Ende.
Ja, aber ich kann sagen,
geil.
Ist das Inception-Ende?
Ja,
ich
das
weiß
war
nicht,
doch gut.
Sind sie jetzt in Silent Hill und sind sie nicht? Aber auf der anderen Seite, okay, ja, sie sind in Silent Hill oder sie sind halt in der Parallelwelt, weil fucking Jean Biniac zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist.
Ja, und was, die haben damit aber auch dieses Konzept von wegen Silent Hill ist kein Ort, sondern ein State of Mind schon geprägt vor 20 Jahren. Was ja dann praktisch erst in Silent Hill F rauskam.
Nee, Homecoming.
Oder stimmt, in Homecoming.
Weil
danach,
Homecoming, da bist du ja in Glendale. Nee, wie heißt die Stadt?
Doch, ich glaube Glendale oder Glencoe liegt in Schottland. Das
Glen
ist Glendale.
Irgendwas,
ja,
Glen irgendwas, auf jeden Fall. Und da bist du dann, und dann tauchst du halt dann später in die verschiedenen Bereiche ein. Shepherd's Glen, so rum, so hieß das Städtchen. Genau.
Aber Shepherd's Glen liegt auch in der Nähe von Silent Hill. Wenn man die Comics liest, dann weiß man das.
Ja, ist richtig. Aber zum Beispiel auch bei The Room. Du bist ja in The Room, bist du nicht in Silent Hill, sondern du gehst nach Silent Hill durch dieses Loch so im Endeffekt.
Ja.
Und das heißt aber im Endeffekt, ja klar, also Silent Hill ist ein State of Mind im Endeffekt. Und dadurch wird halt auch wieder diese Aussage von dir unterstrichen, Silent Hill ist nicht nur einfach eine Kulisse, sondern es hat einen eigenen Charakter, die Stadt.
Ja, und was wollte ich jetzt sagen?
Dass du mich liebst, ich liebe dich auch.
Ja, ich
aber
dich
wir hatten
auch.
Ja sogar auch schon in dem Film einmal diese Szene, wo Ah, nee, das war im zweiten Film, ne? Moment, das war im zweiten Film.
Zu dem kommen wir gleich.
Da können wir gleich drüber sprechen. Da können wir gleich drüber sprechen, ey. Da können wir gleich drüber sprechen.
Ja, aber genau, also das Ende ist so, ist ja sehr verwirrend, dass die beiden dann da eben aus Silent Hill geflohen sind.
Also und Rose und ihre Tochter.
Rose, genau, Rose und Sharon sind aus Silent Hill geflohen und
sind doch nicht geflohen.
Ja, genau, sie sind aus der Stadt geflohen, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Denn das muss ich sagen, das war etwas, was ich wirklich nicht verstanden habe. Denn Alessa hatte ja die Macht, die Stadt zu öffnen. Sie hat sie ja hingerufen und sie hat die Macht, diese Dimension, dass Leute diese Dimension verlassen. Und die haben ihr geholfen, sie wollten sie gehen lassen und dann lässt sie sie doch nicht gehen.
Ja, du, sie ist ja auch, sie ist ja auch, ich weiß nicht, das ist halt so dieses doppelte Spiel. So wie sehr willst du einem Dämonen oder einem Teufel vertrauen, so im Endeffekt?
Ja. Aber, schönes Ende, Sean Bean ist nicht gestorben.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ey, ohne Scheiß, einer der wenigen Filme, in der Sean Bean nicht gestorben ist. Aber es ist auch irgendwie lustig, dass halt Sean Bean gar nicht mal so oft in seinen Filmen stirbt. Es ist halt einfach nur zu einem Meme verkommen.
Ja, es sind halt auch nur ein paar, ja. Also es ist, ich meine, The North Remembers, so oft kann man ihn auch nicht umbringen, sonst gibt es Probleme.
Naja, einmal Kopf habt, ne?
Ja, genau.
Und dann, ohne Scheiß, die komplette Serie wäre niemals so abgelaufen, wenn man ihm nicht den Kopf abgeschnitten hätte. Ohne die haben sich alle ihr eigenes Grab geköpft.
Sogar die Produzenten.
Ich habe ja echt kein Problem mit mit Staffel 8, aber das ist wirklich ein anderes Podcast-Thema.
So. Ja. Ja.
Genau. Das Ende lässt ja sehr viel offen. Man kann wirklich über sehr vieles nachdenken und halt auch spekulieren. Aber was dann bei rumgekommen ist, bei der tatsächlichen Umsetzung, das haben wir ja dann in Silent Hill Revelations erlebt.
Oh ja, die schrecklichsten 3D-Effekte, die es jemals gab.
Und das darf gerne einer von euch zusammenfassen, weil ich diesen Film mit wenigen Ausnahmen einfach komisch finde.
So geht's mir aber auch. Aber ich glaube, Jen hat ihn gerade als letztes geguckt. Ich glaube, die könnte das am besten.
Ja, meine Zusammenfassung ist auf jeden Fall, ich bin ehrlich, ich habe bestimmt 20 Minuten aus dem ganzen Film einfach geskippt zwischendurch immer mal wieder, weil ich dachte so, nö.
Okay, dann kann ich es ja zusammenfassen. Ich meine, ja, okay, ich habe ja den dritten Teil auch gespielt.
Alter, und, das war wirklich...
Ja, also der Teil spielt dann ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Mhm. Und irgendwie ist Sharon aus Silent Hill rausgekommen.
Nee, nicht Sharon. Ah doch, Sharon. Sorry.
Rose. Genau, ja, die Tochter ist Sharon. Die Tochter ist Sharon.
Alle durcheinander.
Ja. Dass sie nicht die Namen aus dem Spiel genommen haben, das hat mich so verwirrt. Mhm. Aber das haben sie ja jetzt bereinigt. Sie heißen ja jetzt nicht mehr Sharon und Christopher da Silva, sondern es sind Heather und Harry Mason. Genau wie im Spiel. Endlich sind wir bei diesen Namen angekommen.
Aber auch nur Tarnnamen.
Genau, ja, das sind Tarnnamen, die gegeben wurden. Heather denkt halt, dass das ist, weil sie von der Polizei verfolgt werden, weil ihr Vater mal jemanden umgebracht hat, der bei ihnen eingebrochen war, was man halt einfach so random macht. Ja. Und hat ihr erzählt, dass die Mutter eben bei einem Autounfall gestorben ist. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Order aus dem ersten Teil weiterhin aktiv ist und Heather immer noch sucht. Oder besser gesagt, jetzt erst sucht, weil sie sie haben wollen, um sie wieder mit Alessa zu vereinigen, damit diese beiden zur Mutter ihres Gottes werden, Valtiel, der ein Dämon ist, der dann das Paradies bringen soll. Auf jeden Fall beginnt dann dieser Film eben damit, dass Heather im Einkaufszentrum ist, genau wie im Spiel, und wird da von einem Privatdetektiv kontaktiert, der sagt, ich soll dich nach Silent Hill bringen. Ich habe aber rausgefunden, dass die von dem Order ganz böse sind und deswegen bringe ich dich jetzt nicht nach Silent Hill irgendwie. Es ist sehr komisch. Er stirbt dann zum Glück auch recht schnell. Der Detektiv.
Ach so, ja, stimmt.
Ja. Der wird von diesem Möchtegern Big Sister umgebracht, von The Missionary hieß der, glaube ich.
Ach ja, von dem, ja.
Ja, ja. Und genau, da trifft sie dann, sie trifft dann irgendwie einen Mitschüler von sich, Jon Snow, Also,
sie trifft Jon Snow.
Ja, ja, es der, ist doch so. Es, ja, ist, sie ich trifft weiß, halt. Ist sie, so trifft halt fucking, sie trifft fucking Jon Snow. Ich, das war der eine der wenigen Gründe, warum ich den Film auch gerne geguckt habe. So, ich mag halt Kit Harington. Ich finde ihn cool, auch wenn der zu der Schauspielerriege von der gehört zur gleichen Schauspielerriege wie Joaquin Phoenix, Ryan Gosling und Keanu Reeves, die alle immer nur einen Gesichtsausdruck haben.
Ja, genau. Also deswegen. You know nothing, Jon Snow. Man sieht's ihm an,
ja,
dass er wirklich ja nichts weiß.
Ja. Auch in diesem Film nicht. Nee, das ist ja gelogen.
Und auf jeden Fall gehen die beiden dann nach Silent Hill oder machen sich auf den Weg nach Silent Hill, weil sie bei ihr zu Hause eine Nachricht finden, dass sie nach Silent Hill kommen sollen. Ich weiß weil gar nicht,
Papa,
ob sie dann...
Der Papa ist entführt worden.
Ja,
stimmt,
da, wo
genau,
sie
der
nicht
Vater
hingehen
wurde
soll.
Entführt.
Von
ja.
Jean Bean wurde entführt.
Ja.
Und er wird auf einer ausgekautschten Knaut, aus einer geknautschten Couch wieder festgehalten.
Aus einer ja ausgekauten, okay.
Ja, also
kam sofort.
Und sie sieht, aus, sie sieht auch ausgekaut aus.
Stück scheiß alten, auf dem, weiß was ich hier, Schrottplatz gefundenen Couch wieder festgehalten.
Die Casting-Couch.
Ja.
Und, genau.
Jetzt hab ich mich bespritzt?
Ja.
Nein, ich habe hab gerade wirklich Wasser verschüttet, scheiße. Nicht Wasser, sondern den Gerstensaft, den ich ja angekündigt habe.
Hopfenblütentee aus der Glaskaraffe.
Nee, eine Glas...
Ach so.
Nein, hier ist es. Hopfen-Gerstenmalz-Tee.
Ach so, ja. Ja, okay, also sie finden dann auf jeden Fall diese Nachricht. Hey, komm nach Silent Hill. Der Ort, von dem ihr Vater sie immer weghalten wollte. Und sie fahren dann dahin.
Das war so lustig,
und
ey.
Unterwegs in so einem Motel sagt der Vincent dann, also Jon Snow sagt
dann, ich liebe dich.
A, das. Und B, nee, ich glaube, das sagt er gar nicht. nee, und dann sagt er hier, ich bin übrigens nicht aus Zufall hier, meine Mutter ist die Chefin von dem Orden. Das übrigens, Trinity ist meine Mutter.
Ja.
Man hört gerade kurz wieder im Hintergrund, dass Markus auch in Silent Hill gefangen
genau,
ist. Also nicht wundern.
Bei Markus läuten die Glocken. Nee, ich finde es auch sehr interessant. Er zeigt ja auf dem Rücken dann sein Tattoo.
Ja.
Was ich,
nee,
was ich
auf dem Bauch ist also auf der Brust
auf
ist es
Bauch?
Doch, oder nicht?
Auf der Brust? Ich weiß es nicht.
Ist das doch, nicht ein doch, Brand, doch. Brandmal?
Ja, ja.
Und das Geile ist ja, das ist das Halo of the Sun. Also das ist, glaube ich, ein Speicherpunkt im dritten oder vierten Teil.
Im
Und
dritten?
Und ich finde dieses Logo so arschgeil, ich wollte mir das immer tätowieren lassen. Jetzt
aber
nicht
bitte
durch den
dann
Film,
auch genauso groß.
Nee.
Ja, okay,
also,
enttäuschend.
Ich fand das immer geil, ich wollte mir das tätowieren lassen, aber jetzt nicht wegen dem Film, sondern weil ich halt einfach dieses Symbol mit diesen Dreiecken und diesen Kreisen innerhalb dieses großen Tattoos, fand ich das einfach mega geil. Das hat mir echt sehr, sehr, sehr imponiert. Und jahrelang wollte ich das haben, auf den Nacken, oder halt nicht auf den Nacken, so auf den unterhalb des Nackens fand ich das ganz geil, so zwischen die Schulterblätter. Aber ich habe bis heute mir kein Tattoo stechen lassen. Aber wenn ich mir eins stechen lassen würde, das wäre auf jeden Fall in den Top 3 drin, auf jeden Fall.
Kultist.
Das ist wirklich
Flo,
ein tolles Tattoo.
Aber nein, aber da kannst du einfach sagen. Pass auf, du kannst da meinen Rücken anfassen und kannst dein Leben speichern.
Okay, das ist schon ein bisschen tempting. Also
ja, siehst du? Siehst du? Zum Beispiel, wenn du hier wie Markus zum Beispiel bei einer Runde Warhammer versagen bist, dann drückst du, dann speicherst du kurz vorher bei mir und dann wenn du verkackt hast, dann kommst du wieder zurück.
Warum muss ich jetzt wieder an die Casting Couch denken?
Ja.
Alter, wir sprechen über Warhammer, nicht über die Casting Couch. Silent Casting Couch Hill. Okay. Übrigens, ich will, bevor du weitererzählst, Markus, ich wollte eigentlich am Anfang des Podcasts einen schlechten Witz machen, und zwar so Silent Dill, Revenge of the Kartoffelsalat oder sowas, aber naja, okay. Der war
ich bin froh, dass du ihn erst jetzt gemacht hast.
Ja, der war so schlecht, der war sehr schlecht, deshalb habe ich ihn nicht gemacht.
Jetzt ist
ja
die Zeit, für ihn so zu Ruhe auszuschalten.
Es ist ein absoluter Traum.
In der Sonne. Markus erzählt gleich weiter, warum Silent Hill Revelations von 2012 so ein geiler Film ist.
Ah, okay. wo ist hier auflegen? Moment. Nee,
der rote Knopf, Markus, der rote Knopf.
Genau, also wir waren dabei, dass Jon Snow nichts weiß, außer dass er der Sohn von Trinity ist, gespielt von Carrie Ann Moss, also Claudia, die Anführerin
des
Ordens.
Das ist auch so absurd. Also es ist so ein absurdes Casting.
Das Casting ist wirklich wild in diesem Film.
Es tut mir leid, aber das ist so ein absurdes Casting. Jean Bean, Carrie Ann Moss, dann Kit Harington. What the fuck, was kommt als nächstes? Diane Krüger? Markus Walz?
Jana Heidkrüger, das wär's noch, ja genau.
Markus Walz,
ich meine Christoph Walz.
Ja. Ja.
Christoph Walz als Pyramid Head.
Ja. Bitte Yo. Warten Sie auf die Sahne, Schlitz. Okay, Entschuldigung, aber es tut mir leid, aber es, also der Film ist halt wirklich vorne und hinten einfach ein reiner Mischmasch.
Ja, das ist ja sehr. Und es ist auch diese Stelle in diesem komischen Motel ist halt auch wirklich lustig, weil er dann erzählt, ja, hier, guck mal, Heather, du bist eigentlich die Hälfte von Alessa Gillespie. Das ist ein Mädchen, das vor 40 Jahren irgendwie verbrannt wurde in Silent Hill, weil sie eine Hexe ist.
Natürlich.
Und dann zu einem Dämon wurde. Und währenddessen hat sie dann aber irgendwie gleichzeitig nochmal ihre Seele weggespaltet und hat dich geboren und so weiter.
Geil,
und du wurdest dann gefunden und warst ein Findelkind und so weiter. das ist schon alles sehr weit hergeholt.
Fiebertraum.
Und das Wilde ist, dass die sich dann da streiten und dadurch, dass sie sich streiten, Otherworld. Auf einmal sind sie in Silent Hill.
Setup abgerissen.
Nein, das passiert, das ist so richtig. Weißt du, das ist dieses Metall, was abblättert. Das ist dieses Metall, was bei Markus abblättert.
Ja. Hier sah es aber komisch aus.
Warum stehen Sie da in Unterhosen? Hallo?
Wer ist dieser Kerl mit der Pyramide auf dem Kopf in der
Ach,
Ecke?
Ach ja, ey, geil, ohne Scheiß. Aber ja, also es wird halt noch abstruser einfach dann.
Ja.
Und dann geht's Licht, pass auf, und dann ist es lustig, dann geht das Licht aus und Jon Snow ist weg.
Ja, genau, er wurde dann geschnappt von diesem Missionary, der den anderen da umgebracht hat. So, okay, cool, weg. Schreit dann aber doch, hier, mein Opa, der Leonard. Der hat das Siegel von Metatron. Metatron ist ja ein Engel, das wissen wir ja. Das ist ja
der Scribe of God. Das Sprachohr Gottes.
Ja, okay, was der damit jetzt zu tun hat, boah, keine Ahnung, aber es ist sein Siegel. Und sie geht dann halt, sagt sich dann, okay, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt kann ich auch Papa finden.
Wenn ich schon mal hier bin.
Und trifft dann erstmal Alessas Mutter Dahlia, die wohl auch nicht gealtert ist in dieser Parallel.
Dimension
und dann auch sagt ja hier, die will dich, diese Claudia, also Trinity.
Diese Claudia.
Die will dich, um Alessa wieder zu vollständig zu machen, damit ihr hier den Gott zur Welt bringen kann. Ich glaube, das sagt sie ihr noch gar nicht. Aber auf jeden Fall kommt die Heather dann irgendwie wieder zurück in die normale Welt und geht ins Krankenhaus, findet diesen Leonard, der ja dieses Siegel von dem Schreiber da hat.
Die Stelle habe ich geskippt.
Genau, und sie hat ja die andere Hälfte irgendwoher. Das wurde ja noch gar nicht gesagt, woher. Hm. Und die verbinden sie dann und dann wird der Leonard zu einem Monster.
Das habe ich wieder gesehen.
Ja, was auch irgendwie ganz komisch ist. Und sie wird umgehauen und auch verschleppt. Und,
ich habe mich verloren gerade irgendwie. Also es ist, also dieser Film ist echt so ein Potpourri an irgendwas.
Ja, und dann rennt sie weg irgendwie. Genau, sie wird ohnmächtig, kommt dann wieder zu sich, reißt dem das Siegel aus der Brust, er stirbt daraufhin, dann rennt sie weg und beschwört Pyramid Head.
Der sie dann aber auch nicht sieht.
Nee, der aber für sie, der so im Endeffekt ihr weiß, was ich was ist, Beschützer, was wir später feststellen. Also was ich völlig. Also,
Ihr Guardian.
Völlig absurd so im Endeffekt.
Ja, und dann findet sie den Vincent, der ja schon lange entführt wurde und befreit den wieder vom Orden und der sagt dann, hier, komm, lass mal in den Vergnügungspark gehen. Weißt du, es ist ja jetzt nicht so, dass die andere Sachen zu tun haben, aber lass in den Vergnügungspark gehen und da ist dann natürlich unter dem komischen Karussell ist dann wohl deren Sanctuary und da gibt es dann auch so eine Dark Alessa, also die böse Seite von Alessa, was noch übrig ist. Der Dämon aus dem ersten Teil, der alle mit hier Ketten umgebracht hat oder sowas. Sitzt jetzt da und sagt, ja, hier, mach mal bitte hier, komm mal her und wir werden wieder eins und alles. Und die wollen sie dazu bringen, dass sie dann dieser Incubator wird und diese Gottheit zur Welt bringt. Und das klappt dann alles nicht so ganz.
Warte, wir haben eine wichtige Szene ausgelassen.
Ja, welche?
Pyramid Head, der dreht an so einem komischen Hebel.
Oh ja, stimmt.
Das Karussell bewegt, Leute. Das Karussell, und dann geht das in den Boden rein.
Ja, Pyramid
also,
Head.
Also, du kannst einfach, also du kannst sagen, was du willst, das ist alles scheiße, darüber stimmen wir ein, aber es sieht zumindest interessant aus.
Es sieht sehr lustig aus. Und das erklärt auch, warum er im zweiten Film so buff war. Der steht einfach die ganze Zeit da und dreht dieses scheiß Karussell.
Oh ja, er war richtig buff, Leute.
Das ist das gleiche Prinzip schon wie, pass auf, jetzt muss ich das Jahr googeln, gib mir kurz eine Sekunde. Redet mal über irgendwie Enten oder sowas.
Über oh, ich hab schon gefunden.
Und zwar, das ist genau wie 1982 schon in Conan the Barbarian, wenn das kleine Kind, der Conan später wird, entführt wird und an das Rad der Pein gepackt wird und dann einfach mal sein ganzes Leben lang dieses Rad der Pein dreht. Der einfach ja, nur wow. irgendwie 20 Jahre lang dieses Ding dreht und dann halt zu Schwarzenegger wird. Also ich glaube auch, dass der Pyramid Head einfach Schwarzenegger ist. Unter dieser Mütze steckt Schwarzenegger.
Oh.
Der ist so muskulös, es muss Arnold sein.
Ist gut möglich.
Arnold Pyramid Head.
Man hat sie auch beide noch nie im gleichen Raum gesehen.
Ja, das, aber mich und Batman auch nicht.
Ja, oh. aber Batman ist weniger dem Gerstensaft zugetan.
Ja, das stimmt wohl. So, noch kurz, um die Geschichte ja. abzuschließen. Die Heather gibt dann der Trinity eben dieses Siegel von dem Schreiberling. Und dann kommt raus, ja, die ist dieser böse Dämon, dieser Missionary, der davor ihren Sohn entführt hat.
Vermaledeit.
Heather ruft dann schon wieder Pyramid Head. Der kämpft dann gegen diesen Missionary und tötet sie. Daraufhin kann Heather mit Vincent und Christopher, achso, ihrem Vater, genau.
Ja, ja stimmt, der taucht fliehen, auch noch.
Der sitzt auf der Couch.
Ja, der sitzt auf dieser Couch.
Und guckt sich das alles an. Und dann kommt auch irgendwie raus, dass ihre Mutter damals diese eine Hälfte dieses Siegels gefunden hat und mit der Macht dieses Siegels eben eine Person aus Silent Hill retten konnte und das war die Tochter. Deswegen ist die Heather überhaupt wieder in der normalen Welt gewesen. So, und dann haben sie dieses komplette Siegel. Scheinbar kann man ja mit einem kompletten Siegel 2 für 1, kann man 2 Leute retten. sie haut dann mit dem Vincent ab, statt mit ihrem Vater. Also,
ja, aber pass auf, aber der Vater hat ja zumindest einen Grund, zurückzubleiben. Das
genau,
ist ja ganz
sucht
nett.
Dann, der sucht
das
seine
ist auch
Frau.
So bekloppt,
ja.
der wurde gerade ja. gerettet, weißt du, und dann dreht er sich
Papa,
um schrittisch. Und so, ah ja, ich geh jetzt da wieder rein.
Ja, aber immerhin sagt er, ja, ich, Sharon, ich such deine, Heather, ich such deine Mama, ich liebe deine Mama, lass mich deine Mama retten. Und dann geht er halt wieder zurück ins Wasser. Also theoretisch würde ich sagen, er stirbt, weil es ist Sean Bean. Auf der anderen Seite bin ich so ein Romantiker und sage, okay, er findet seine Frau.
Ja, viel Spaß dann in der Dimension.
Ist ja kein Problem. Das ist kein Problem. Man kann genau. ja die Welt ja wieder popularisieren. Nee, wie heißt das hier? Populus. Hier.
Hochbumsen.
Ja, ja also ich, wieder.
Genau.
Oh geil. Mann, ey. Oh Mann, ey.
Hilfe.
Und dann kommt am Ende das Coolste.
Das Skript ist übrigens von Jen. Das Skript, was wir hier folgen, ist komplett von Jen. Das hat sie uns im Vorfeld zugeschickt. Das ist alles von ihr.
Und dann kommt das Coolste an dem ganzen Film. Die beiden trampen dann natürlich heim.
Oh ja, das ist mein Easter Egg.
Werden von einem Trucker mitgenommen, der Travis Grady heißt.
Ja, Mann.
Und der sagt, Travis. Hey, ihr seid, könnt froh sein, dass ich hier lang gefahren bin. Ich war schon lange nicht mehr hier. Und Travis Grady ist der Kerl, der
Origins.
Ja.
Den man in Silent Hill Origins spielt. Genau, der die Vorgeschichte von der praktisch diese ganze Heather und Alessa-Sache eben ins Rollen bringt. Mit.
Genau, genau. Und aber was mein Lieblings-Easter Egg in der Hinsicht ist, ist tatsächlich dann fährt dieser Bus, dieser Zug, dieser Truck, Entschuldigung. Truck, danke.
gleich haben wir alle.
Dieses Motorboot fährt dann mit Heather und mit Jon Snow fährt er dann in, ja, von Silent Hill weg, während aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite 2 Polizeistreifenwagen fahren, in der Mitte ist aber ein Gefängnistransport. Und das ist tatsächlich der Gefängnistransport, in dem dann, jetzt muss ich den Namen raussuchen, es tut mir leid, das dauert noch ein bisschen, aber in dem sitzt der Charakter, der später dann in Silent Hill Downpour den ja. Haupthelden memt. Also, du hast da tatsächlich gefühlt, in einer Szene hast du Charaktere aus Silent Hill 1, aus 3, aus Origins und aus Downpour. Und Downpour ja. war dann zu dem Zeitpunkt der letzte veröffentlichte Silent Hill-Teil.
Das ist schon ein ja. Power-Move.
Ja, das ist schon geil. Und das ist halt so ein kleines Easter Egg. Aber das weißt du halt auch nur, wenn du wirklich halt drauf geachtet hast, ist Downpour so. Ich hab's jetzt offen. 2012 wurde das veröffentlicht. Habe ich bis heute nicht gespült. Ja, ich hab's bis heute nicht sauber gemacht. Murphy Pendleton ist der Charakter. Und der ist wahrscheinlich dann halt, wenn man halt so dieser Theorie folgt, sitzt der halt in diesem Gefängnistransport und wird dann halt jetzt in Silent Hill abgeliefert. Und von Sean Bean zusammengeschlagen.
Ja.
Ach so, ja, okay.
Geköpft, weil er geflohen ist von der Nachtwache.
Das ist dann
oder
die Extended Version, ne?
Ja, genau. Ja, und das ist diese wilde Story. Also wirklich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben mit diesem Film. Es tut mir leid, das war...
Das Lustige daran ist, ich habe wirklich ungelogen. Ich habe so viel geskippt, weil ich dachte so, ja, unnötig, unnötig. Und genau das, was du gesagt hast, ist aber auch das, was ich gesehen habe.
Ja, das große Problem an diesem Film ist sein Pacing. Also wirklich, da ist von der einen Szene in die andere vergehen gefühlt Jahre. Also passiert so viel zwischendrin, wo man sich einfach denkt, das hätte man halt auch noch eine halbe Stunde erklären können, was jetzt hier passiert.
Ja, aber nicht nur das. Und dann taucht, und wenn da mal was passiert, ist es halt absolut grottige CGI-Grafik.
Ja, da merkt man aber auch, dass der Film halt eben, wann kam der raus? 2012, so. Ey, der kam auf dem Höhepunkt
der 3D-Filme
raus. Und die mussten halt alle mit CGI-Scheiß arbeiten, damit die Effekte einigermaßen gut aussehen. Und das war das, was damals die ganzen Filme, da muss ich mal einen kurzen Rant loslassen, was ganz viele Filme richtig kaputt gemacht haben. Die waren alle scheiße, aber sie hatten 3D im Titel und auf einmal wurde der Dreck geguckt und lief reihenweise in den Film. Ohne 3D hätte die kein Schwein angeschaut.
Ja, also ich würde mal sagen, bei Silent Hill Revelations hätten sich die Leute schon angeguckt, weil halt Silent Hill im Titel steht. Aber du hast es dann auch gemerkt an den, an den Zahlen, so im Endeffekt.
Ja.
Die waren ja wirklich, also sag mal so, der Film hat 20 Millionen gekostet und hat ein Boxoffice 55,9 Millionen. Ist jetzt kein Verlust, ist kein Flop, muss man ganz klar sagen. Aber es ist halt nicht das, was man sich erhofft hat. Wenn du überlegst, der erste Film, der erste Film hat ein Budget gehabt von 50 Millionen, also mehr, aber da hat halt das Doppelte eingespielt. So, 100 Millionen. Das ist halt schon mal eine andere Hausmarke.
Ja.
Und dann kommt dieser Fiebertraum als zweiter Film.
Ja.
Also wirklich, ich habe mir heute extra noch mal die beiden hintereinander angeguckt.
Ja.
Und das war so, nee.
Ich bin so masochistisch veranlagt. Ich gucke mir gern so eine Scheiße halt auch an. Ich mag das eigentlich tatsächlich, weil ich gucke dann halt mal links, ich gucke dann rechts, mir ist die Handlung dann vollkommen egal. Ich gucke dann, okay, sehe ich
da irgendwo... Rechts neben dem Bildschirm, links neben dem Bildschirm,
nein,
alles so
das in dem
Film, ja, genau.
Aber sehe ich irgendwo hinten im Eck noch irgendwie so ein Speicherpunkt aus dem Spiel oder sowas, weißt du? So diese Easter Egg Hunt. Das finde ich ganz cool tatsächlich.
Man merkt diesem Film halt sehr an, dass der nicht von Gans gemacht wurde. Also was man wirklich ganz stark merkt, ist, Sony hat sich hingestellt und hat gesagt, hey, wir hätten gerne einen zweiten Teil zu dem ersten Film, weil der erste so erfolgreich war. Okay, super. Ich meine, das Drehbuch war ja praktisch schon geschrieben. Man hätte einfach das dritte Spiel spielen können. Und dann ist das Problem, Gans hat zu der Zeit Onimusha gemacht. So, dann hieß es, Avery sollte wieder das Skript schreiben, der ja auch für den ersten Teil das Skript geschrieben hat.
Und unter anderem Oscar-Preisträger für das Skript von Pulp Fiction ist.
Ja, genau. Also der kann schon was. Das hat er auch am ersten gezeigt. Der war ja nicht schlecht.
Ja, ne? Und dann?
Und Gans hat an Onimusha gearbeitet und Avery ist in den Knast gekommen.
Ja.
Oh, weil er jemanden tot gefahren hat.
Ja, und das ist halt
ungut, sag ich mal
scheiße,
so.
Das ist scheiße, kannst du sagen. Im
ja.
ja.
Aber dass er halt zumindest dazu was beigetragen hat, dass Silent Hill, der erste Film, halt ein guter Film geworden ist, das kannst du halt aber auch nicht verneinen.
Nee, das war super. Aber es ist dann halt, man hat gemerkt, dann kam dieser, MJ Bassett. Mir sagt dieser Name wirklich fast gar nichts, außer dass er diesen Solomon Kane 2019 gemacht hat. Und die Serie Altered Carbon, die fand ich super. Aber ansonsten hat der Mann irgendwie der passt zu diesem Film. Also das ist genau das, was ich von ihm erwartet hätte. Und das merkt man diesem Film an. Das ist ein Durcheinander. Das ist jemand, der den ersten Film geschaut hat und dann gesagt hat, ja, okay, dazu schreiben wir jetzt ein Skript für den zweiten Teil. Mhm. Wir brauchen unbedingt Pyramid Head wieder drin und irgendwie müssen wir noch mehr Monster bringen. Dann bringen sie diesen komischen Missionary, der ja eigentlich Trinity ist. Und das ist, nee, also es, und dann ist das Casting auch so komisch geworden. Sie hatten ja zum Beispiel eine Jodelle Furland, die Alessa im ersten Teil gespielt hat, Alessa und Sharon, die sie ja auch ohne Probleme hätten Sharon wieder spielen lassen können. Die war ja jetzt auch ein paar Jahre älter.
Tja.
Sie hätten noch, keine Ahnung. Also
ja, also ich find's halt ein bisschen schade, dass man halt so diese Art und Weise der Story Tellings halt auch um die Frau von Sean Bean oder beziehungsweise den Rose da Silva das noch gedreht hat. Also es sind halt so viele verschiedene Einflüsse in diesen Film reingekommen, die jetzt nicht aus den Spielen stammen und halt einfach so ein Potpourri an interessanten Ideen. Das muss ich dem Ganzen wirklich zugutehalten. Es gab wirklich sehr viele interessante Ideen, aber am Ende des Tages war es wirklich so ein Potpourri aus interessanten Ideen, die einfach zu nichts geführt haben. Was gab's? Es gab ein paar coole Bilder, wenn hier Pyramid Head auftaucht, auch wenn er Karussell fährt, sieht es halt trotzdem gigantisch gut aus, muss man sagen. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, ja, Hinterhof, ja, das ist zu hart. Es ist halt einfach nichts Ganzes, nichts Halbes und nichts Ganzes, so rum.
Ich habe das Gefühl, die wollten so ein bisschen mehr in Richtung Actionfilm statt Horrorfilm gehen.
Ja, auf jeden Fall. Oder durch den 3D-Effekt halt, klar.
Ja, also das war einfach too much und zu wenig atmosphärisch einfach nur und weiß nicht.
Und man, was man auch anmerkt, ist, dass diese Monster, die sie da noch dazu gemacht haben, dazu entdeckt haben, wie zum Beispiel The Missionary oder sowas, die sind nicht von Masahiro Ito. Im ersten Teil waren die ja alle aus der Feder von Masahiro Ito, der ja auch für die Spiele die Monster entwickelt hat. Aber im zweiten Teil hat er nicht mehr mitgearbeitet. Das heißt, das einzige der Monster in dem Film war wirklich, das er entwickelt hat, war Pyramid Head. Und selbst der sah einfach, es tut mir leid, scheiße aus. Der war, das war nicht Pyramid Head, sondern das war Pyramid Head auf Steroiden.
Also ob das jetzt so scheiße aussah, weiß ich jetzt nicht.
Ne? Ja, das mag natürlich
Markus ist ein Purist, ich weiß, wo er hin will.
Ich weiß, das was mag er meint, ja, auf jeden
das
Fall,
mag,
ja.
Das mag dich, also natürlich ist das optisch vielleicht ansprechender, aber wenn man irgendwie versucht, dem Ganzen treu zu bleiben, dann ist Pyramid Head halt nicht so, ne? Also das ist kein Jim Bro, der sich da mit irgendwelchen Mädels boxt oder sowas.
Jim Bro Pyramid Head. Der trainiert neben Schwarzenegger und Sylvester Stallone.
Ja. Und ich muss auch sagen, dass Pyramid Head dafür, dass er halt eben das Gesicht des Franchises ist, ist er total zu so einem, hey, prügel dich mal für mich mit der, zu so einem Schläger herabgewürdigt worden.
Ja.
Der war im ersten Teil, war er noch so ein Monster. Der war furchteinflößend. Aber im zweiten Teil war er dann so
ein Bodyguard.
Genau, der war einfach nur ein besserer Bodyguard mit schlechterer Sicht, weil er eine Pyramide auf dem Kopf hat. Ne? Also
das VLC-Hütchen.
Ja, genau.
Das war wirklich so komisch, ne?
Ja, das hat alles irgendwie, was Silent Hill ausmacht, hat dieser zweite Film so kaputt gemacht.
Mm.
Und das hatte nichts mehr damit zu tun. Der erste Teil hat sich viele Freiheiten genommen. Das kann man sich anschauen, das ist gut. Aber der zweite Teil, der hat einfach alles genommen, was irgendwie gut war und hat das zusammengewürfelt und Scheiße draus gemacht, ganz ehrlich.
Ja, der wollte einfach zu viel.
Ein Potpourri, sag ich doch.
Ja, ja.
Aber wart ihr denn, die wichtigste Frage ist natürlich, wart ihr denn unterhalten, als ihr den Film gesehen habt? Oder war es für dich wirklich so, Markus, dass du gesagt hast, nee, du hast, also das geht halt gar nicht mehr, das ist halt für dich so langweilig und alles? Weil Jen, wenn du schon sagst, dass du 20 Minuten durchgeskippt hast, dann kann ich mir schon vorstellen, okay,
ja,
da hast du keinen Bock mehr drauf gehabt.
Auch 10 oder so,
ja,
aber es war schon viel.
Sobald du das Skippen anfängst, dann weiß ich, okay, der Film hat dich verloren so.
Mhm.
Also ich hab nicht geskippt. Alleine, weil ich den Film im Kino gesehen habe, ich konnte nicht skippen.
Du kannst die Augen zumachen und die Ohren zumachen.
Ja.
Ich dachte mir halt mit jeder Szene, das wird immer, als der Film angefangen hat, dachte ich mir noch so, okay, cool, sie heißt jetzt Heather und es fängt in der Mall an. Das heißt, wie das Spiel, hey, vielleicht wird es ja wirklich was. Und das wurde dann so verwirrend einfach. Also ich saß da und dachte mir, ich kenne die Story, aber das, was ich hier sehe, ist so, hä? Es war einfach irgendwie. Und wie gesagt, da wurden dann Sachen, die in den Spielen breitgetreten wurden, natürlich, da werden einzelne Sachen tiefer behandelt, weil man auch länger in den Szenen drin ist und alles. Aber das kam dann so Schlag auf Schlag und auf einmal ist sie schon in Silent Hill und sucht den Leonard im Krankenhaus, wo ich mir denke, da fehlt doch ganz viel von der Story bisher. Und das wird dann irgendwie, wurde das aufgeholt, indem Jon Snow ihr erzählt von seiner Nachtwache da an der Mauer oder sowas. Ne? Also es ist schrecklich gewesen. Ja. Ich bin dann auch raus und habe gedacht, bitte mach das nie wieder mit einem Videospiel, so einen Film. Und dann habe ich Far Cry geschaut.
Ey, aber der ist. Ach, bei Boll-Filmen gehst du ja rein und weißt halt, was dich erwartet, so im Endeffekt.
Apropos Boll-Filme.
Ja, ganz, nächstes Mal.
Na, ganz kurz eine Ruhe für Udo Kier, der gestern gestorben ist.
Echt? Ernsthaft?
Ja.
Oh. Eine Schweigeminute, Leute.
Okay, krass. Ja, dann, ja. Starker Schauspieler. 81 Jahre alt geworden, aber gut, ja. Hat halt aber auch sehr viele Scheißfilme gedreht.
Ja, aber einer der wenigen deutschen Charakterschauspieler, die es nach Hollywood geschafft haben und sich nie davor gescheut hat, absolute Scheißfilme zu drehen.
Er hat halt Bock gehabt. Uwe Boll. Er hat einfach Bock gehabt.
Und ich werde ihn nie vergessen als der Vampir, der in Blade explodiert ist.
Ja, das ist richtig.
Oder Yuri in Command & Conquer Red Alert.
Sehr gut. Ist ja. Es vorbei, Premierminister? Ist es vorbei, Yuri?
Nein,
Premierminister. Es hat gerade erst begonnen. Okay. Aber gut, ja, rest in peace, Udo Kier. Über seine Filme werden wir Gelegenheit auch noch mal zu sprechen kommen. Der hat ja auch bestimmt den ein oder anderen Horrorfilm gemacht.
Oh ja.
Dementsprechend, seid da gespannt, werden wir auch auf jeden Fall mal drüber sprechen. Aber wir sind, glaube ich, jetzt erstmal ausgesprochen, wenn es um das Thema Silent Hill-Filme geht. Wir freuen uns aber auf jeden Fall alle auf den Silent Hill 2, den Film, nämlich Return to Silent Hill, der wieder von Christoph Gans gemacht wird. Und was mich da persönlich freut, ist, dass Laura, also die Frau, die von James Sunderland irgendwie in einen mysteriösen Brief, oder die James Sunderland.
Mary, meinst du? Das ist die Frau.
Ach ja, pass auf, nee, was ich meinte, genau. Also James Sunderland ist ja auf der Suche nach seiner Frau und trifft innerhalb des Spiels oder des Films auf ein Mädchen namens Laura.
Ja.
Und ich finde das richtig, richtig cool, ist so ein Fun Fact, dass dieser Charakter von Evie Templeton dargestellt wird. Und sie hat schon im Remake von Silent Hill 2 Laura ihre Stimme geliehen. Also da hat sich dann auch, gab es so eine gegenseitige Befruchtung von Film und Spiel. Und das fand ich sehr gut, dass der Christoph Gans gesagt hat, hey, die hat mir so gut im Spiel gefallen, die will ich auch in meinem Film haben. Und da freue ich mich einfach wieder drauf, weil ich halt wieder Bock habe, dass jemand, der Bock auf diese Serie hat, der diese Spiele gespielt hat, wie der erste Film, Christoph Gans gesagt hat, hey, ich möchte das machen. Und 2000 ist ja nicht mehr so lange, erscheint ja schon am 23. Juni, Januar in den Staaten und am 4. Februar in Frankreich, sprich dann auch in Deutschland.
Oh ja.
Eigentlich müssten wir zusammen da mal ins Kino gehen, Leute.
Können wir gerne machen, aber Markus ist ja so weit weg, der wohnt ja am Arsch der Heide.
Ja, Markus.
Ich wohne im Herzen von Europa, ich kann doch nichts dafür, dass
in
ihr
Frankfurt.
Woanders wohnt. Ja.
Das geht ja.
Machst du auch da?
Also Frankfurt ist entspannt, also 3 Stunden bist du da, das kriegen wir hin, Ich habe immer für dich eine Couch.
Okay.
Ist es so? Ja, okay.
Ja,
gut. Hast keine Wahl.
Na gut.
Nö, ich habe auch keine Wahl.
Nee. Hast du keine Wahl. Alright, Freunde. Dann, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch da draußen fürs Zuhören, für das Lauschen unserer absolut abstrusen Erklärversuche der Geschichte von Silent Hill und Silent Hill Revelations, dem absolut großartigsten Film aller Zeiten. Ich bedanke mich bei dir, Jen. Ich bedanke mich bei dir, Markus. Ich bedanke mich bei mir, Flo. Also,
wir
bedanken uns gegenseitig. Es war mir eine Freude. Es ist auch jetzt unser längster Cast mit knapp 1,5 Stunden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns doch gerne einfach mal privat oder per Twitter oder was auch immer, Instagram, ob er euch gefallen hat, ob ihr es gehört habt. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann kommt jetzt das Codewort. Pizza.
Wofür okay. Ist dieses Codewort?
einfach nur, dass die Leute gesagt haben, die haben es jetzt bisher hingehört. Und Pizza ist ja das, was Lucas in Silent Hill 2 isst.
Eddie.
Eddie, Entschuldigung, danke.
Hilf,
okay.
Ich schmeiß heute die Namen durcheinander.
Genau, danke, Yennefer.
Das ist wahrscheinlich das Trauma nach dem zweiten Teil, nach dem zweiten Film, das ist okay.
Ich bin einfach nur gut gelaunt.
Du musst dir keine Gedanken machen, Sean Bean war auch verwirrt vom Namenswechsel.
Das ist richtig. Alrighty, ich bedanke mich bei euch, da draußen und dann sage ich einfach mal an dieser Stelle ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye-bye und denkt dran, Jon Snow weiß gar nichts.
Was weiß er denn nicht?
Ja, alles. Alles. Bye-bye, Leute.
Ciao.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.